Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17. März 2010 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff zu unserer Themensendung Esperanto-Welle. Wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio sind René, Sana und Sana und unser Gast ist Monique. Monique ist unser Gast. Und wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema über einen sehr, sehr berühmten Mann. Das werden wir alles noch erzählen. Und der hat ein sehr, sehr großes, dickes Buch zu seinem 70. Geburtstag bekommen. Und darüber werden wir den Werner Fennig heute mal ausfragen. Werner, ich habe mir mal im Internet die Einführung zu diesem Buch angesehen. Das ist ja wirklich enorm. Das hat fast 900 Seiten. Und da gibt es vier Beiträge zur Einführung, 124 Beiträge habe ich gezählt zu neuen Themenbereichen und es sind da, glaube ich, über 120 Autoren beteiligt.
Ja, so ist das genau. Ja. Das Buch, muss man sagen, ist zwar zum Anlass eines Geburtstages herausgegeben worden, weil dieser Professor Tonkin, ein Brite, ein USA-Bürger, ist in den USA ja auch Rektor längere Zeit gewesen einer Universität oder bei verschiedenen. Jedenfalls, er wurde nun 70 und aus seinem Geburtstagsanlass hat man dieses Buch geschrieben. Und zwar einige Jahre lang haben über 100 Autoren sich zusammengetan und haben eine Übersicht über alles das, was mit Esperanto zu tun hat, in einer sehr kurzen Form dargestellt.
Ja, ich habe mal die Einleitung studiert. Das war gar nicht so lange. Es waren nicht mehrere Jahre. Ich habe daraus gefunden, dass das erst seit Sommer 2008 haben die
ja in Rotterdam. Da war unser Weltkongress in Rotterdam.
Haben die dann direkt begonnen.
Und da haben seine Kollegen, einige Wissenschaftler, sich zusammengesetzt und haben das entschieden sozusagen.
Ja, denn da hatten sie ja bloß ein Jahr Zeit. Man brauchte bis zum Dezember dann ja noch mindestens ein halbes Jahr
zur Vorbereitung und so weiter. Ne? So dick wie eine Bibel mit fast 1000 Seiten. Und übrigens, kurioserweise, aber das ist wirklich nur ein ungewolltes Problem, die beiden Hauptautoren, die also das sozusagen gemanagt haben alles, das war der Dr. Blanke und Dr. Linz. Dr. Blanke ist ein alter DDR-Bürger, kommt also aus Ostdeutschland. Und der Ulrich Linz ist ein Wissenschaftler aus der alten BRD.
Ja, der Name ist ja bei uns auch sehr berühmt. Der, vom Herrn Linz kennen wir das große Buch, ne? Herr Linz hat sich mal sehr ausführlich mit Esperanto befasst, und zwar mit der Befürworter und den Gegnern, und sein Buch heißt Die gefährliche Sprache. Ne?
Ja, La Dangera Lingvo, Die gefährliche Sprache, das war ein dickes Esperanto-Buch, gab auch verschiedene Übersetzungen, und es beschäftigt sich hauptsächlich mit der Verfolgung der Esperantisten der Welt und der Sprache an sich, und die größten Feinde waren, die gegen Esperanto aufgetreten haben, der russische Zar, Adolf Hitler und Stalin.
Ja.
Das waren unsere der größten Feinde und alle großen Imperien, die immer ihre Sprache durchsetzen möchten.
Ist schon soweit?
Und ist es schon soweit mit Musik?
Ach ne, wir sind da erst bei der vierten Minute, ne?
Ja. Das kann auch nicht sein. Nee, wir machen noch ein bisschen.
Ja, ein bisschen machen wir noch.
Ja.
Sag mal, da sind ja nun so viele Beiträge in dem Buch. Haben die eigentlich alle was mit Herrn Tonkin zu tun oder nicht?
Na, eigentlich nicht. Es ist nur der Anlass gegeben, dass man gesagt hat, so eine wichtige Person, der sein Leben lang in führenden, verschiedensten Positionen der Esperanto-Bewegung gewesen ist. Er hat also vor Jahrzehnten die Esperanto-Weltjugendbewegung geleitet, als junger Wissenschaftler.
Ja, ja, ja. Mhm.
Dann war aber zweimal, also mit einer Pause dazwischen, zweimal Präsident des Esperanto-Weltbundes.
Ja,
ist Sprachwissenschaftler. Mhm. Er hat sich mit, er ist eigentlich Shakespeare-Kenner.
Ja.
Er hat also die Werke von Shakespeare, die es auch in Esperanto gibt, aber er hat sie im Englischen oder aus dem Englischen heraus betrachtet und ist ein Wissenschaftler für Shakespeare.
Ja, ich habe das ja mal nachgelesen in der Einleitung. Er hat ja in Großbritannien sein erstes Studium gemacht und das darauf folgende Studium in der USA. Und dabei habe ich gelesen, hat er festgestellt, dass er eine sehr große Neigung und Liebe hat zur Renaissance-Literatur von England. Ne?
Ja.
Und dazu gehört unter anderem auch Shakespeare.
Ja, und das ist so sein Hauptthema. Er hat sich aber, und das wird in diesen verschiedenen Artikeln auch manchmal angedeutet, die aber nicht nur um ihn gehen. Die Artikel, wir werden dazu ja dann kommen im Laufe der jetzigen Sendung. Das wollte ich ja immer wieder mal unterstreichen zwischendurch. Dieses Buch, über das wir reden, ist das neueste Buch und umfasst alle derzeitigen Bereiche der Wissenschaft, die sich mit Esperanto beschäftigen. Und das ist so vielfältig, wenn man also hört, über 100 verschiedenste Autoren aus allen Kontinenten. Hier kommen also Chinesen und Inder und USA-Bürger und Sowjetunion und alle zu Wort.
Ich habe sogar auch Vera Blanke darüber gefunden.
Auch Vera Blanke, die ja auch Sprachwissenschaftlerin ist.
Da bin ich aber neugierig, was die da beigetragen hat.
Und nein, wir werden hier das Buch nicht vorlesen.
Nee,
die Monique hatte schon Angst, dass wir das dicke Buch jetzt Zeile für Zeile vortragen. Nein, wir möchten es nur vorstellen. Es ist sozusagen das künftige Handbuch der nächsten Jahre für die Esperanto-Bewegung, wo man mal nachschlagen kann, was gibt es eigentlich alles. Mhm. Nicht? Ihr seid ja eine nette kleine Truppe hier in Neubrandenburg, gemütlich, kommt zum Kaffeeklatsch einmal im Monat zusammen und dann seid ihr glücklich, aber Esperanto ist ja ein bisschen mehr.
Ja, kann man auch sagen, ist mir gerade eingefallen, es wäre eine moderne Fortsetzung von, wie heißt das noch, Enzyklopädie der Esperanto? Nee, was?
Ja, na, die Enzyklopädie ist ja eine, die gibt es schon sehr lange.
Ja, die ist ja aber...
Die ist auch schon sehr alt,
ja.
Wurde nicht nochmal neu aufgelegt, weil wir ja unser vollständiges illustrierte Wörterbuch haben. Und da ist alles drin zurzeit. Aber jetzt machen wir Musik, liebe Hörerinnen und Hörer.
Jetzt lassen wir mal die französische Sängerin Nicoline zu Wort kommen, wie der Titel heißt, wir nehmen die CD ein. Caixia Parisa Gordo. Und ihr Parisa, was ist Gordo nochmal? War das ein Vogel?
Ja.
Irgendein Vogel wird das sein, ich habe vergessen welcher.
Le French cancan, Paris, la tour Eiffel. Tu dis bien, toi quel cours on a suivi sur l'Irlande de Tampa, ça me tient l'espéranto. La belle époque, la bella époque, regarde ce monde en termes d'âge. Cancan, tour Eiffel, Esperanto.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter bei unserem Thema Humphrey Tonkin, das Buch zu seinem Geburtstag, die Kunst zusammenzuarbeiten. Ja, Werner, was steht eigentlich in den einzelnen Artikeln so alles drin? Das sind mehrere Gebiete, hatte ich gesehen, so verschiedene.
Ja, na, ich würde vorschlagen, dass wir beide vielleicht die wichtigsten Überschriften
haben. Ja, neun Thematiken soll es da geben.
Ja, verschiedene Thematiken. Zum Beispiel gibt es die Sprachpolitik und Sprachenplanung. Dazu gibt es von verschiedensten Autoren Beiträge.
Ja, ich habe sie alle mal gezählt. Hier gibt es schon 17 Beiträge.
Jawohl. Dann gibt es Nummer 2, Interlinguistik. Interlinguistik ist die Wissenschaft, die sich mit verschiedensten Sprachen beschäftigt und sie vergleicht miteinander. Interlinguistik. Das nächste Thema ist Esperantologie. Natürlich sind wir hier vorbelastet und ein Teil der Interlinguistik ist die Esperantologie, also die Sprachwissenschaft, die sich nur mit dem Esperanto beschäftigt. Und da gibt es eine Menge zu erforschen und das wird auch eine Menge dazu gemacht. Dann gibt es das nächste Kapitel, die Geschichte. Das heißt also, Esperanto hat ja nun eine sehr kurze Geschichte von etwas mehr als 120 Jahren. Aber in diesen 120 Jahren ist so unendlich viel passiert. Und wenn man nichts aufschreibt, Werner, da können wir beide zumindest ein bisschen mitreden, was nicht aufgeschrieben ist, geht verloren. Mhm. Und deswegen gibt es hier viele Artikel zu der Geschichte des Esperanto. Wie fing das eigentlich an? Was wollten die ersten Esperanto-Generationen? Das waren ja nur Individuen. Die waren ja weder in Gruppen organisiert, noch in Landesverbänden, wie wir das heute so gang und gäbe haben, sondern waren eigentlich nur Menschen, die begeistert waren von einer neuen Sprachidee.
Ja.
Das nächste.
Ich wollte mal hier ganz kurz was Aktuelles einflechten. Geschichte. Dass du sagtest, wenn man nichts aufschreibt und sammelt, dann ist es nachher verloren. Wir haben nämlich bei uns, den wir hier schon als Autoren genannt haben, Detlef Blanke, der erinnert uns alle zwei Jahre in unserer Fachzeitschrift, alle deutschen Esperanto-Freunde, dass sie an diesen Punkt denken sollen. Ne?
Ja, das ist ein großes Problem.
Ja, und das ist, für uns war es ja kein Problem, die ehemaligen DDR, wollen wir mal ruhig sagen, Funktionäre im Kulturbund des Esperanto, die haben das nämlich rechtzeitig erkannt und rechtzeitig zugeschlagen und haben in mehrjähriger Arbeit,
ja,
in einer großen Gruppe, die Geschichte des Esperanto-Bundes oder Esperanto.
Ja, das ist Godorea. Ich muss auch mal überlegen.
Ja,
DDR-Esperanto-Assoziation.
Ja.
Esperanto-Bund der DDR.
Ja, die haben den nämlich zusammengetragen und aufgeschrieben, das alles, was sie für wichtig halten, und da sind so an die 70 oder 80 Hefte rausgekommen. Ne?
Ja.
Das sollte nur mal zur Erinnerung sein. Sie haben als sozusagen als Vorbild schon einen Teil erledigt.
Ja. Und weil du sagtest Funktionäre aus der DDR-Zeit, wir waren während der DDR-Zeit zwar Funktionäre gewählte, durch geheime Wahlen gewählte Funktionäre des Esperanto-Bundes der DDR, aber wir haben weder Geld bekommen, noch eine Prämie, noch eine Auszeichnung.
Noch waren wir Parteimitglieder in der Regel.
Das hat mit der Partei auch nichts zu tun. Wir waren Esperanto-Leute innerhalb des Kulturbundes und daran waren wir sehr dankbar.
Ja.
Und alle die Geschichte, die war ja nur sehr kurz. Die Geschichte der DDR im Kulturbund war währte nur von 65 bis 1990.
Gut.
Aber wollen wir wieder zurück zum Buch?
Wir hatten als letztes Geschichte und dann kam die Bewegung und die Gemeinden, also die
Gemeinschaft, die Esperanto-Gemeinschaft, ja.
Ja, ja.
Das ist also so. Kommen wir dann da auch zu verschiedenen Sachen noch. Oder das nächste, Anwendung und Verbreitung des Esperanto. Was hat man also gemacht in den letzten 120 Jahren, um Esperanto anzuwenden? Denn eine Sprache hat nur einen Sinn, wenn sie zu einem bestimmten Zweck angewendet wird.
Mhm.
Nicht Selbstzweck ist, dass mir das Spaß macht, dass ich Esperanto mache. Das kann man auch machen mit großer Freude. Es gibt viele Menschen, die nicht zu unserer Bewegung gehören, die aber nur Freude daran haben, diese Sprache mal gelernt zu haben. Sie finden sie toll, möchten aber so weiter sich nicht engagieren.
Ja.
Das gibt's natürlich auch, aber wir wollen das Esperanto angewendet.
Ich will mal wieder ein bisschen auflockern und sagen, mitten in diesen Artikeln steht einer dabei und da kennen wir die Verfasserin, die heißt nämlich Barbara Pietschak.
Ja.
Ja, die war nämlich schon in der Brandenburg und zwar hatten wir ja den Deutschen Kongress, da konnte sie nicht rechtzeitig kommen und ist mit ihrer jungen Kollegin dann später gekommen im Sommer und wir haben sie hier bewirtet und durch die Stadt geführt.
Das war viel effektiver.
Ja, klar.
Wir haben festgestellt, wir kommen also ein bisschen weg vom Thema manchmal, aber das gehört ja zu dir.
Ja.
Und ist übrigens Chefredakteurin, muss man sagen, Chefredakteurin der Esperanto-Redaktion des polnischen Rundfunks.
Gewesen, ja.
Gewesen,
ja.
Inzwischen ist es die
inzwischen ist sie nämlich
Gabi,
zur UEA gekommen, ne?
Jetzt ist die UEA und in,
also Weltbund.
Also das Westen Weltbund und zuständig für Kommunikation.
Ja.
So, die hat auch einen Artikel geschrieben, und zwar über die, weil wir sagten, Anwendung des Esperanto. Die Polen machen seit 1959 ohne Unterbrechung Esperanto-Programme im polnischen Rundfunk. Und sie schreibt einen Artikel zu diesem Thema, den habe ich auch mit Lesezeichen versehen. Die Esperanto-Sendungen als eine natürliche Sprachanwendung. Das heißt, es wird dort natürlich über Esperanto, über die Bewegung, über die Persönlichkeiten gesprochen. Aber das eigentliche Anliegen ist ja ganz logisch, wenn es ein Staatsrundfunk ist, der erzählt über Polen, über die polnische Kultur.
In mehreren Sprachen. Und eine davon?
Und eine davon ist, dann übrigens, das sind die aktivsten Hörer, denn die haben den Vorteil, diese Sendungen haben den Vorteil, dass man sie erstens in der ganzen Welt hören kann und dass sie aus der ganzen Welt Hörer haben, die da auch hinschreiben. Und die Esperantisten sind, wir sind ja nur eine Handvoll Leute in der ganzen Welt, vielleicht ein paar Millionen. Aber die haben so eine Aktivität in sich, dass sie, was die Korrespondenzen und die Hörer, die nachgewiesenen Hörer betrifft, stehen wir an erster Stelle. Noch vor Englisch und vor Deutsch und vor Russisch, die Nachbarsprachen des polnischen Landes.
Ja, und ich muss ganz kurz noch dazu einflechten, weil mir es gerade einfällt, Radio Warschau ist nicht der einzige Sender. Es gibt auch andere, unter anderem Vatikan und auch Radio China, nicht? Der chinesische Rundfunk.
Die sind jetzt ganz groß rausgekommen.
Und wir haben auch eine Esperanto-Freundin aus Prenzlau, die schreibt ständig an den chinesischen Rundfunk, weil es dort auch was zu gewinnen gibt.
Da
gibt
es
Und sie gewinnt auch. Aber gehen wir mal weiter. Das nächste Thema dieses Buches, über das wir reden, ist Literatur. Eine Sprache, manch einer mag keine Literatur. Man hat mal in den USA vor ein paar Jahren erforscht, die Studenten an diesen Hochschulen, wie viel Literatur habt ihr denn eigentlich schon gelesen? Und das haben wir in irgendeinem Artikel, ich habe ihn jetzt aber nicht hier, wir wollen ja auch nur über eine Übersicht geben, da stellt sich heraus, dass die Studenten überhaupt keine Literatur mehr kennen. Früher mussten wir in der Schule bestimmte Standardwerke lesen. Die musste man kennen, von Goethe, wir haben uns alle mal geplagt mit dem Faust, ist ja etwas ganz Kompliziertes, aber auch ganz normale Literatur aus der DDR und was es so gab und gibt, bis hin zu Märchen und Geschichten. Das gehört mit dazu. Heute wird das kaum noch gemacht, das ist entsetzlich. Im Esperanto gibt es aber Literatur, darüber werden wir dann noch reden. Jetzt sagt die Regie schon wieder, Musik geht, die Zeit, die geht aber auch.
Freunde, das tun wir jetzt nicht, wir lassen mal Nicolin noch mal singen.
Weiter bei unserem Thema.
Ja, wissen die Hörer eigentlich, wer wir sind?
Ach, wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Und wir senden über MB Radio Treff 88,0. Wir gehören alle zum Esperanto-Verein Brandenburg. Und wir haben heute für uns ein schönes Thema, nämlich Geburtstag von Hanfried Tonking, ein sehr berühmter Mann, nicht nur im Esperanto, auch in der Sprachwissenschaft. Und er hat zu seinem Geburtstag ein gutes, schönes, großes Buch bekommen, ein sehr inhaltreiches Buch, das über 124 Beiträge zu Esperanto bringt, zur jüngsten Esperanto-Geschichte.
Eine Zusammenfassung alles das, was mit Esperanto zusammenhängt. Die Monika hat übrigens protestiert zu meiner Bemerkung, dass die heutige Jugend nicht mehr Literatur kennt. Komm mal her, sag mal was zu deinem, was du dazu sagst.
Ja, also ich selbst lese ja auch sehr gerne und ich musste auch in der Schule Goethe lesen, den Faust von ihm, auch Hermann Hesse und andere weltberühmte Autoren. Also ich musste ihm eindeutig widersprechen. Ich musste genug lesen in der Schule, auch Shakespeare, also...
Ganz toll. Naja, wir haben ja hier ganz in der Nähe einen der berühmtesten deutschen Erzähler, einen Fallada, Hans Fallada, Rudolf Diebsen, der ja hier nur eine Autostunde von uns seinen Hauptsitz hatte. Und die Norddeutschen und die Ostdeutschen kannten beispielsweise auch diesen modernen Erzähler, der hauptsächlich seine Literatur angesiedelt hatte zwischen den beiden Weltkriegen. Zurück zu diesem berühmten Buch. Das ist also eine Zusammenfassung, alles, was man derzeit weiß über Esperanto, in ganz kurzen Dingen. Der nächste Abschnitt ist Strategie, ja. Wie heißt das auf Deutsch? Strategie. Strategie des Esperanto. Wir müssen nachdenken, zumindest unsere großen Chefs müssen nachdenken, was soll eigentlich nun werden aus diesem
wie wollen wir weiter gemeinsam verfahren?
Ja, was wollen wir weiter? Über das muss man sich einig sein.
Über die längere Zeit
ist über die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Ja. Dann, damit Esperanto erstmal 200 Jahre wird und so weiter.
Zur Taktik gehört aber, dass wir hier jeden Monat zweimal senden.
Ja, und dazu gehört es auch, einmal im Monat uns treffen, dass wir ein Informationsblatt haben und so weiter. Da machen wir schon ein bisschen was. Aber jetzt geht es um die Strategie, dass man also überlegt, wie kann man Esperanto einordnen in die jetzt aktuelle Geschichte in der Welt? Wir wissen um die Mächtigkeit der amerikanischen Sprache, des Englischen. Wir wissen, dass es schon auf dem Teppich vor der Tür die neuen Sprachen stehen, die uns beschäftigen werden, hauptsächlich Chinesisch, aber auch andere asiatische Sprachen. Wir hatten ja neulich mal eine junge Frau hier aus Südkorea. Da gibt es also schon junge Leute in Korea, die sagen, wir wollen keine Amerikaner mehr werden. Wir möchten wieder mal Koreaner sein. Und die ist hergekommen und hat in Deutschland Esperanto gelernt.
Ja.
Weil die Deutschen ein sehr gutes Esperanto sprechen, zumindest die Norddeutschen. Und hat eben hier Esperanto gelernt, ist jetzt wieder zurück, studiert weiter in Südkorea. Im Übrigen, die Koreaner haben emotional mit uns sehr viel. Sie bewundern die Deutschen, dass die Deutschen es in den Griff gekriegt hatten, sich friedlich zu vereinigen. Korea ist ja, gehört ja auch zu den geteilten Ländern. Und die bewundern uns, wie habt ihr das hingekriegt? Aber das gehört nicht zur Strategie des Esperanto. Da gibt es also Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Wie kann die UIA, also der Esperanto-Weltbund, mit der UNO zusammenarbeiten? Wie arbeitet der Weltbund zusammen mit anderen, mit der UNESCO? Und alle solche Dinge. Oder wie arbeiteten die Esperanto-Leute in Europa mit der EU zusammen. Wir haben ja neuerdings eine Esperanto-Partei sogar gegründet, die will jetzt aber die Welt nicht umreißen, sondern sie möchte nur ein politisches Podium sein in der EU, um dort offiziell durch Lobbyarbeit, wie man das heute so sagt, dieses Sprachenproblem immer wieder zu koordinieren. Denn in allen immer wieder neu gewählten EU-Parlamenten gab es immer eine ganz bestimmte Gruppe von Esperanto-Sprechern, die in den verschiedenen Parteien gewesen sind, quer durch alle Schattierungen dieser Parteien, und die sehr aktiv dort mit, und die muss man koordinieren, die muss man zusammenfassen, und eines der berühmtesten ist ja diese Frau Hanslich aus Polen, die eben sehr offensiv auftritt. Jetzt haben wir auch die Esperanto-Partei, die kann also dort ihr Büro unterhalten und immer wieder was organisieren. Aber das ist die Strategie.
So. Und jetzt kommt der umfangreichste Abschnitt, der letzte, aber der umfangreichste.
Ja, natürlich, die Menschen plaudern gerne. Und da gibt es diese Anekdoten und Erinnerungen über Esperanto und über Persönlichkeiten des Esperanto.
Das sind sogar 23 Beiträge geworden, habe ich gezählt.
Ja, und da geht es unter anderem über verschiedene Personen, über Episoden, die sie gemacht haben und so weiter. Und das werden wir dann schon sehen. Ja, das sind so diese großen Abschnitte, über die wir gerne reden. Und nun kommen wir ins Eingemachte. Und ich habe einfach aus meinem Geschmack dies und das mal gewählt. Und das geht so quer durch alles hindurch. Zum Beispiel ein Slave, ein Serbe, hat geschrieben den Artikel Das Englische und Esperanto, Gedanken für die Zukunft. Wir wollen uns ja nicht, Esperanto hat sich noch niemals betrachtet in seiner Vergangenheit als Konkurrenz zum Russischen oder Deutschen oder dann zum Sowjetunion oder jetzt zum Englischen, niemals als Konkurrenz, sondern nur als Ergänzung. Natürlich müssen und wollen und dürfen wir anerkennen, dass es zu bestimmten Zeiten bestimmte Vorherrschaften gegeben hat, damals im großen Russischen Reich, das ja halb Europa umfasste, einschließlich Finnland und Polen und so, das hinging dann bis zum Pazifik, das Russische Reich, und die haben gesagt, was wollen wir mit einem Esperanto? Wir haben Russisch, das ist die Sprache der Welt, das wird sowieso mal die Weltsprache, und deswegen wurde Esperanto in Russland verboten. Stalin hat das so ähnlich gesehen, der hat sogar gesagt, von einem alten Genossen habe ich übrigens jetzt die Literatur bekommen, Stalin seine Ausführungen, dass er sagte, dieser Stalin oder sagen ließ, dass Russisch durch die Weltrevolution, die nach dem Zweiten Weltkrieg kommen wird, wird das Russische sich ausbreiten auf allen Kontinenten. Die gesamten Eliten werden schon ausgebildet in der Sowjetunion und in den sozialistischen Ländern, und die werden dann in Afrika, Asien und Südamerika dann eine neue Revolution durchführen, und die werden alle Russisch sprechen. Also wird Spanisch, Englisch, Deutsch, alles ins Russische integriert. So, und das ist eben dieses Thema, wie vertragen sich Esperanto und das Englisch heute, und wir sagen es mal so, wir betrachten uns ganz eindeutig als eine Ergänzung. Wir wollen da nichts verändern, sondern nur sagen, probiert es doch einmal. Und zum Beispiel als heimliche Freude, was Englisch und Esperanto betrifft, jetzt werden ja die neuen Eliten ausgebildet in Großbritannien, Welthandelszentrum und Weltfinanzzentrum, die müssen nun auch Japanisch lernen und Chinesisch lernen, diese neuen Studenten. Und was macht man? Man hat Esperanto verwendet als Brückensprache, da konfrontativ Englisch und Chinesisch sehr schwer miteinander zu erlernen sind. René hat ja auch schon mal Semester belegt in Chinesisch. Ist also nicht so einfach. So, und die machen Folgendes, die lernen erst Esperanto, und aus dem Esperanto heraus lernen sie dann Chinesisch. Wir werden mal vielleicht noch im Laufe der Sendung sagen, was damit zu tun hat, wie das kommt. Nun darf aber das nicht Esperanto heißen, das wäre zu doll, die Aufwertung. Die nennen es Lanchilo. Ich habe leider nicht, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Das Werkzeug zum Lernen, nicht? So, das ist also eine Betrachtung.
Ja, sowas Ähnliches wie Lancieren, Lanciersprache, die uns hilft, ja, von da nach da zu kommen.
Ganz genau, ja, ein Werkzeug.
Ja, ein Werkzeug.
So. Oder ein anderer Artikel von einem Ungarn Wissenschaftler: Esperanto und die Europäische Union, ist es etwas Wunderliches, ein Wunder, oder hat es sogar Perspektive, das Esperanto in der EU? Ist also ganz klar, die EU hat sich mehr und mehr dazu entschieden, nur noch Englisch zu reden, sondern 90% aller Dokumente werden nur noch in Englisch herausgegeben. Das ruft natürlich die großen Völker, die nicht Englisch sind, auf den Plan. Das geht ja auch so weit, dass man eben das diskriminiert, was nicht Englisch ist. Man sagt also, in der EU dürfen nur die arbeiten, im Hauptamtlichen, die Englisch als Muttersprache sprechen. Wenn ich das als Prämisse mache, diskriminiere ich 90% aller anderen Bewohner der EU, die eben nicht als Muttersprache Englisch haben. Naja, damit beschäftigt dieser Mann. Und es gibt natürlich auch einen, muss auch ein Partner sein in der EU, den Europäischen Esperanto-Bund. Wird von einem Kroaten geleitet, der in Slowenien lebt. Aber das ist nicht so wichtig. So, dann ist die Frage, soll Esperanto politisch werden? Esperanto-Bewegung ist natürlich, ich rede das von der EU und so, und Sprachenpolitik in der EU. Natürlich muss Esperanto parteipolitisch neutral sein. Wir haben aber, unsere Bewegung hat von Anfang an gesagt, wir sind nicht neutral, was die Gleichberechtigung der Menschen betrifft, was die Gleichberechtigung der Kulturen und Sprachen betrifft. Da sind wir nicht neutral. Da mischen wir uns ein, so gut wir können. Aber es muss etwas Politisches geben, das ist nun also organisiert in unseren Demokratien. Und deswegen gibt es seit einigen Jahren diese Partei Europa Demokratie Esperanto. Aber darüber reden wir jetzt später. Der René sagt mal an, was es gibt.
Ja, es gibt den nächsten Titel von Nicolin. Huch.
La magia gurdo ni povas kune retroiri en la tempo. Yes? Retroiri gis la tempo kiam Parizo estis Parizo ec por la esperantistoi. La Parizo de la Zamenhofa collecto ce ascet. De la revuo, de la centra officeo cun generalo Seber. La Parizo de la maltrafita congreso. De la cabareto e de Remo Schwarz, de la laborista movado. La Parizo, tiu estis Parizo ec pos ni esperantistoi, cutimis je tiu ci melodioi. Campara castel, burdona su branche, cae ciuri mante, pocoden castel. Campara castel, burdona su branche, cae ciuri mante, pocoden castel. mio brulla, sia felice a, e ne sotto luna sue si da far. Amanto e ci ampli si donas al amo, iam certas la flamo, cae ancao, le bri. Al amare freni, coincidu vine blinda, passion divindan, ne tu su cadrene. Passion divindan, ne tu su cadrene. Ampara cappelli, gurgiona su branche, ai cinu di manite, o col denta cappelli. Campara cappelli, gurgiona su branche, ai cinu di manite, o col denta cappelli.
Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle vom Esperanto Verein Neubrandenburg. Heute ist unsere Themensendung dran. Wir sprechen über ein neues Buch, das vom Esperanto Weltbund herausgegeben wurde in Rotterdam zu Ehren des Geburtstages von Humphrey Tonkin. Sein 70. Geburtstag war und Sana Fennig war gerade dabei, einzelne Artikel mal aus diesem Buch vorzustellen.
Ja. Der Artikel, bei dem ich stecken blieb, war Esperanto und die Europäische Union und dass wir einerseits unsere Esperanto-Bewegung parteipolitisch neutral halten müssen. Aus diesem Grunde hat sich neben der Esperanto-Bewegung eine neue Partei gegründet, die gar nicht kann und auch gar nicht will, nun irgendwelche Regierungen zu übernehmen, sondern das Programm dieser Partei, Europa Demokratie Esperanto, ist die erste politische Partei, die den Namen Esperanto in sich trägt und auch als Esperanto als Sprache verwendet, natürlich auch andere Sprachen, aber hauptsächlich Esperanto. Und die haben also seit kurzer Zeit angefangen, im EU-Parlament mit Esperanto sich zu beschäftigen, indem sie Seminare organisieren, indem sie Politiker, die im Europaparlament sitzen, ich glaube, das sind über 1000, da gibt es immer eine gewisse Gruppe von Politikern aus verschiedensten Ländern und verschiedensten Parteien, die Esperanto sprechen. Das weiß man, das kriegt man raus. Und die fassen sie zusammen und überlegen, was können wir machen. Denn die EU ist noch nicht entschieden. Offiziell ist die EU vielsprachig, aber praktisch nur noch einsprachig. Da gibt es also große Eifersüchteleien zwischen den verschiedenen großen Völkern, die sich also benachteiligt sehen. Das sind die Spanier, zum Teil auch die Portugiesen, weil ja Portugal eine große Sprachengemeinschaft hat außerhalb von Europa. Das sind die Spanier, das sind die Italiener, das sind die Deutschen, die Franzosen und die Polen. Und die Polen betrachten sich in der EU sozusagen als Vertreter aller slawischen Völker. Sie wollen also sozusagen sagen, wir sind die fast 40 Millionen, also doch ein Schwergewicht, und wir vertreten alle Interessen der slawischen Völker im Sinne der Sprache und der Kultur, damit unsere slawischen Sprachen nicht untergehen. Und das ist also eines der Themen, die jetzt politisch angegangen werden, wobei eben EDE, diese politische Organisation, nicht ein Teil der Esperanto, des Esperanto-Bundes ist oder des Esperanto-Weltbundes ist.
Wenn er hier zu EDE steht hier noch was drin.
Im
Deutschen Esperanto-Bund steht jetzt drin, in der neuesten Ausgabe, dass sich die EDE Ungarn als eingetragenen Verein gegründet hat.
Ja, und ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen gelesen, dass es nicht nur eine Nationalgruppe von EDE gibt, sondern dass auch eine weltweite Partei sich etabliert hat, glaube ich. Die hieß Eine Welt oder so ähnlich.
Ja, ja, Uno Mondo, Eine Welt. Mhm. Das muss erstmal ausgegoren werden.
Ja, ja. Das ist ganz neu.
Eine Welt ist also eine Organisation, eine politische Organisation, die den Zielen des Esperanto sehr nahe kommt. Und da wird wahrscheinlich EDE als Europapartei sich irgendwie etablieren. Und interessant ist, was René sagte, jetzt werden sich in allen größeren europäischen Ländern erst einmal diese EDE-Organisation gründen, ja, damit sie überall eine Verwurzelung haben.
Mhm. Und damit
sie... gibt es auch schon welche.
Ja, ja. Ja,
es gibt da,
und je mehr...
Gruppen gibt es überall. Mhm. Also die müssen sich erst mal gründen, das ist gar nicht so einfach.
Ja, je mehr Parteien dieser Art in der Europäischen Union entstehen, desto mehr Abgeordnete werden wir irgendwann auch im Europäischen Parlament haben.
Ja.
Und Einfluss auf die Sprachenpolitik nehmen.
Genauso. Es geht darum, Impulse zu geben.
Ja.
Impulsgeber, Ideengeber für die großen Parteien. So, ein ganz anderes Thema. Unser derzeitiger Chef des Esperanto-Weltbundes ist ein sogenannter Inder. Er lehnt es aber ab, sich als Inder zu bezeichnen, sondern sagt, ich komme aus Bharata. Weil Indien ist nur ein Teil von Indien. Die Inder besetzen nur einen bestimmten Teil von Indien, das andere sind andere Völker. Und sie sind sehr beleidigt. Das ist ungefähr so, als wenn wir sagen, oder man früher mal zu uns DDR-Bürger, ihr seid ja auch Russen. Ihr gehört ja zum russischen Reich.
Ja, oder wenn man zu allen Niederländern Holländer sagen
ja,
würde.
Holland ist ein Teil von Niederland,
ja.
Um Rotterdam herum. So. Und nun nennt er das Bharata. Das ist also dieses Riesenland mit über einer Milliarde Menschen, das zwischen Himalaya und Indischen Ozean ist und eines der großen Demokratien ist, die so einigermaßen funktionieren. Und sie haben natürlich ein Sprachenproblem. Und es wurde mal beschlossen damals, in den 40er Jahren, dass Hindi die Sprache wird. Das ging aber nicht, weil, wie gesagt, es andere Völker gibt, die darüber Angst hatten, dass sie untergebuttert werden. Und aus diesem Grunde hat man sich leider für die Esperanto-Bewegung entschieden, dass die Inder Englisch sprachen, die Kolonialsprache weiter verwendeten. Inzwischen haben die sie so weit verändert, dass ein Engländer sie kaum noch versteht. Aber das ist ein anderes Thema. So, die Inder haben also Sprachenregelungen getroffen und sagen alle, wir sagen jetzt mal das deutsche Indien, gemeint ist aber alles, was mit diesem großen Subkontinent zusammen, alle die Bürger, die eine andere Sprache als Hindi besitzen, haben das Recht, ihre Kultur, ihre Sprache überall anzuwenden, im gesamten Reich. Jeder hat das Recht, jeder Bürger, Petitionen und Beschwerden und alle Petitionen, heißt ja Bittschriften, in seiner Sprache an die Hauptregierung in Neu-Delhi zu richten. Da wissen wir, wie mit der Servicenunion, da war auch so eine Sache, nicht? Das war auch nur eine formelle Gleichberechtigung der Sprachen. Dann ist eine Erklärung, dass in den Ländern, in den Ländern des Indischen Reiches, gilt die Nationalsprache als zweite offizielle Sprache, neben dem Hindi oder neben dem Englisch. Oder dass alles, was wichtig ist, alle Gesetze, alle Anordnungen und Annoncen und alles, was mit veröffentlicht wird, muss in den jeweiligen Ländern, also in den Unterländern, muss es in dieser Nationalsprache auch passieren. Jemand, der nicht zu dem Hauptvolk der Inder gehört, hat das Recht, alle Arbeitsstellen zu besetzen, staatliche Büros angenommen zu werden, egal wo er herkommt, aus welcher Kaste. Wir haben übrigens auch noch Kasten inoffiziell, da kommt noch dazu. Und sie haben das Recht, ihre eigene Sprache, also diese Untersprachen innerhalb von Indien, in ihren Schulen, in ihren Kindergärten und hin bis zu den Universitäten zu unterrichten und Material muss hergestellt werden. Das ist also ein Riesenproblem, was uns kaum bekannt ist. Es gibt so ungefähr 500 verschiedene Sprachen im Indischen Reich und die sind manchmal miteinander nicht sehr verträglich untereinander, obwohl die Inder das bisher ganz gut hingekriegt haben. Und sie sind also noch am Auskochen, was da passiert, ob sie beim Englisch bleiben oder ob das was anderes wird. Das steht also hier in diesem Artikel, das ist noch nicht ausgegoren, das Thema. Ist auch nicht unser Anliegen, nur so viel, dass man weiß, dass es da ein Problem gibt. Etwas ganz Interessantes, also ein neuer Artikel, geht um die Sprachwissenschaft, die Thesen über die slawische Interlinguistik. Die Slawen fühlen sich immer so im großen europäischen Reich, nennen wir uns mal so, der Europäischen Union, aber da gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Auch Russland gehört dazu, die Ukraine, jetzt kulturell das christliche Europa. Und die Slawen fühlen sich von den germanischen Völkern und von den romanischen immer so ein bisschen unterdrückt. Und dann hat also ein Dulitschenko, der Alexander, ein Russe geschrieben, Moment mal, die Slawen haben auch schon lange gekämpft um eine panslawische Sprache. Sie wollten für die slawischen Völker, als so richtig diese Alphabetisierung losging und als die Gründung der slawischen Staaten begann, im Schnitt sagen wir vor 1000 Jahren, da hat man also schon 1500, 1600 angefangen sich zu überlegen, es müsste doch eine interslawische Sprache geben. Und da gab es diese Versuche. Es gab auch eine interrussische Sprache, Ruski Jezik, von einem Kroaten entwickelt. Damit war gemeint eben ein interslawisch, obwohl das ja eigentlich russische Sprache heißt. 1796 gab es schon wieder eine, ich übersetze das mal, slawische Sprache. Eine interslawische Sprache. So geht das kontinuierlich weiter. Manche hießen auch lateinisch, Lingua Slavica Universalis. Und so weiter und so weiter. Dann nahmen sie 1912, also vor dem Ersten Krieg, dann nannten sie das Slavina Esperanto, slawisches Esperanto. Da hat man schon den klingenden Namen Esperanto verwendet, um zu erklären, um dieses Slawisch, Neuslawisch, geht es also um eine internationale slawische Sprache. So geht es also weiter. Und soweit ich weiß, ist das Neueste, was man diskutiert,
Slovio heißt es.
Slovio. Slovio wird ihr Land jetzt. Und wieder ein Versuch, was wir damit sagen wollen, oder auch dieser Autor, Dulitschenko, will damit sagen, dass das Problem, neutrale, und das ist so wichtig, neutrale internationale Sprache eben auch im slawischen Kulturraum zu Hause ist. Wir reiten so auf neutral herum. Damit ist nämlich Folgendes gemeint. Das vergessen immer die imperialen Sprachen, auch das USA, Englisch vergisst das. Esperanto oder die anderen interslawischen Sprachen wollen nur eine zweite Sprache sein. Die Tschechen, die Ukrainer, die Russen und die alle slawischen Völker heißen, sollen in ihren Ländern und Regionen ihr Slawisch sprechen. Aber als zweite drüber hinweg über alle slawischen Völker, dann ihre interslawische Sprache. Das ist ganz wichtig. Man darf, wenn man also internationale Sprache einführt, wenn man das ehrlich meint, niemals die anderen Sprachen verdrängen. Niemals. Und das ist also eine entscheidende Grundlage für eine Interlinguistik. Ja, nun, liebe Hörer, gibt es schon wieder Musik. René wird vorstellen, was ist das für ein Musikinstrument?
Wie hieß das? Drehorgel, ne?
Ja, Leierkasten.
Dann lassen wir sie mal singen, die Nicolin.
Ed ecco d'ora via Malvin, vincendo sfida, hai mia figlia, mi mai sfida, e pedri, alliga tu, ne resta sbocca, e ti addio. La 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 la, c'est si adieu.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, Sie hören auf MB Radio Tag 88,0 eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Esperanto Verein Neubrandenburg sind wir alle drei. Wir sprechen heute über ein Buch zum Jubiläum von Herrn Konking. Und der Werner Finnig hat schon zwei, drei Artikel aus diesem Buch vorgestellt und wir werden wohl noch Zeit haben für ein oder zwei, was?
Ja, machen wir noch einen über die Esperantologie.
Ja.
Esperantologie ist ein Kapitel aus diesem Buch, über das wir jetzt reden. Und Dr. Blanke stellt vor, eine Gesellschaft für Interlinguistik, die es in Deutschland gibt. Die wurde erst vor kurzem gegründet, vor etwa 20 Jahren.
Und GIL abgekürzt.
GIL, Gesellschaft für Interlinguistik. Und diese Gesellschaft beschäftigt sich sozusagen nur mit der Materie, mit der Sprache, mit dem Material Esperanto. Und fasst alle Wissenschaftler zusammen oder versucht sie zusammenzufassen und Zusammenarbeit zu ermuntern. Alles das, was mit dieser wissenschaftlichen Seite des Esperanto zu tun hat, sie eben auch an einen Tisch zu bekommen.
Ja, sag mal, die Interlinguistik, ist die so eng gezogen oder auch mit anderen? Es gibt ja nicht nur Esperanto als Plansprache.
Ja, nein, Esperantologie beschäftigt sich nur mit Esperanto.
Ja, und
Interlinguistik mit allen
Sprachen. Mit allen, ja.
Mit Plansprachen, mit natürlichen Sprachen und vergleicht die, wie die funktionieren.
Vergleichende so Sprachwissenschaft sozusagen.
Eine Unterwicht für uns, ganz wichtige Untergruppierung ist die Esperantologie, also die Wissenschaft zum Esperanto. Natürlich gibt es übergreifende Themen. Ich komme also wenn ich über Esperantologie etwas lese, komme ich nicht darum, die anderen Projekte mit zu erwähnen, sie zu analysieren. Aber das eigentliche Thema ist eben das Esperanto. Zum Beispiel ist, wie ist das mit der Wissenschaft in Deutschland, sie ist hauptsächlich in Deutschland, es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von sehr bekannten Wissenschaftlern, die mehr oder weniger offen mit Esperanto sich beschäftigen, weil das eine tolle Angelegenheit ist. Aber manche, so scheint es in diesem Artikel, haben nicht so den Mut, so richtig sich zu positionieren. Das war in der DDR leichter, da hatte man, wie soll ich sagen, da gab es kein Lexikon mehr, das Unsinn über Esperanto geschrieben hatte. Da gab es also auch eine sprachwissenschaftliche Gruppe unter Professor Meyer und Professor Falkenhahn und wie sie hießen. Die haben dafür gesorgt, dass Esperanto den Platz hat, den es gebührt. So. Jetzt hat also diese Gesellschaft für Interlinguistik, gibt also Erfahrungen und Impulse weiter an die Wissenschaft. Sie sammelt internationale Erfahrungen, also nicht nur aus Deutschland. Sie wertet die recht vernünftige Geschichte der DDR aus, was die Sprachwissenschaft betrifft. Zum Beispiel gibt es noch die Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, ein langer Titel einer Zeitschrift, die eben sehr viel über Esperanto geschrieben hat zur DDR-Zeit. Oder was ist das Objekt der Interlinguistik? Das ist zum Beispiel die Wissenschaft über internationale, das was der Werner gefragt hatte, über internationale Plansprachen. Die Wissenschaft über die internationale Sprache als Kommunikationsmittel mit ihren Aspekten, wie das so funktioniert. Und so weiter. Das ist also ein Artikel, ein umfangreicher Artikel, der sich mit den Wissenschaftlern beschäftigt, die Esperanto machen. So, jetzt geht es weiter. Und ein riesen Anhang immer mit Quellenangaben, wie es so ist. Eine Ungarin schreibt beispielsweise über das Esperanto-Bild in der Welt und beschäftigt sich damit, wie erscheint Esperanto bei den anderen Völkern, die mit Esperanto nichts zu tun haben. Hochinteressant. Da geht es also darum, wie ist das Sprachenbild? Was denkt man über uns? Wie ist das mit dem Sexismus? Gibt es so ein deutsches Wort?
Ja.
Sexismus. gibt es auch so Fanatiker mit liebe Gästinnen und liebe Gäste und liebe Frauinnen und liebe Frauen, richtige Affigkeiten, anstatt ganz natürlich sich zu bewegen. Und im Esperanto sagt man Estimata je kolegoj. Und schon ist man mit beiden Geschlechtern im Reinen. So, damit beschäftigt das, wie viel Prozent und oh, was das alles ist. Also sehr psychologisch angelegt. Dr. Dahlenburg, übrigens ein Wissenschaftler aus Mecklenburg-Vorpommern, beschäftigt sich mit der Poesie. Der analysiert also die Esperanto-Poesie, wie sie so funktioniert. Es gibt ja die tollsten Sachen. Er hat schon einige Beiträge in unserem Informationsblatt immer gegeben.
Ja, auch mit Lyrik, ne?
Mit Lyrik auch. Es ist ja unwahrscheinlich, was man da alles rausdoktern kann. Was so ein unschuldiger Leser gar nicht merkt, wenn er ein schickes Gedicht mal liest. Er hat selber auch darüber ein Buch geschrieben, über die Esperanto-Poesie, über die Parolfiguroi. Das Buch hat er uns mal vorgestellt in einem Treffen. Ja, da ist also so, dass er sich nur mit der Poesie, die Analyse der Poesie in Esperanto beschäftigt. Ganz toll. Oder ein heißes Thema, was die Esperanto-Freunde gar nicht so lieben, das ist kurioserweise umschrieben, das ist übrigens ein Wissenschaftler, Klaus Schubert, der kaum bekannt ist in einem Esperanto, aber ein Wissenschaftler, der an verschiedenen Universitäten gelehrt hat, oder auch noch lehrt, ist ja Professor, der hat sich beschäftigt mit den Prämissen der Plansprache Esperanto. Und das ist so ungefährweise, das ist aus dem alten Esperanto, als Samenhof, das ist unser Initiator, als Samenhof seinen Stock vergaß oder wiederfand. Und zwar geht es in diesem Artikel darum, deswegen sagte ich, die Esperantisten hören das gar nicht so gerne, man kann nämlich Esperanto in seine Elemente zerlegen, also die Sprache in verschiedene Elemente zerlegen, und deswegen hat er so ein Beispielsatz und deswegen wurde das so genommen und heute noch.
Diese komischen
Gedanken im Stock, ja. Mi nescias tiem mi lassis mian bastonum und so weiter. Ich wusste nicht, wo ich meinen Stock gelassen habe. Und dann hat er das auseinandergeklopft und hat gesagt, mi, das ist also ein Personalpronomen, ich. Und eine Verneinung im Esperanto heißt René, ne. So. Und sci ist eine Wortwurzel. Sci sagt noch nichts aus, nur ein bisschen über Wissen. Sci. As ist Präsens, also eine Endung eines Verbs in der Gegenwart. Und kie ist ein Fragewort nach dem Ort. Und so weiter. Da hat er das also auseinander. Und zwar kann man Esperanto, es ist erlaubt, Esperanto in seine Elemente zu zerlegen, Morpheme, die dann wie Wortklötze miteinander, die alle ihre Bedeutung haben müssen. Und das ist aber für unsere asiatischen Freunde, die uns jetzt hören, hochinteressant, denn da korrespondiert Esperanto mit Chinesisch und Japanisch. Ich glaube, Koreanisch sind Buchstaben, ne? Die Sprache. Aber sagen wir mal, Chinesisch reicht. Wo die eben auch Wortklötze haben, Wortzeichen, so wie unsere Piktogramme, das bedeutet das, hier kann man sich waschen, da kann man essen, da kann man das, oder unser Verkehrszeichen, Werner Levin, der ja Auto fährt von uns, da weiß er also 300 Verkehrszeichen gibt es, diese Zeichen sind ja auch Piktogramme, die mir ansagen, hier anhalten, dort steht Polizei, und da ist dies, und hier ist das, und wird das also reguliert, nebenbei gesagt auch mit Farben, nicht? Das ist eine Mischung von also unser Verkehrszeichensystem ist eine Mischung von Piktogrammen und Farben.
Ja, eines Tages ist mir ein Verkehrszeichen so fremd vorgekommen, dass ich es einfach ignoriert habe. Das war natürlich falsch. Das war auf der Autobahn ein ganz dickbauchiger, oranger Pfeil. Und der kündigt nämlich eine Umleitung an. Das wusste ich nicht. Und ich musste deshalb 20, 30 Kilometer weiterfahren.
Das musst du also wissen jetzt neuerdings.
Das war auch eine kleine Auflockerung.
Gut, ich wollte mal auf den Esperanto. Also man kann Esperanto als Sprachmaterial zerteilen in seine Urelemente, die in sich selbstständig sein können in der Sprache. Das machen wir natürlich nicht oder ganz selten, aber man darf es. Wir machen es deswegen nicht, weil bestimmte Morpheme so allgemein dann sind, da weiß ich nur, dass es eine Handlung, die in der Vergangenheit war, eine Handlung, die jetzt ist, ein Prozess, der kommen wird. Man weiß nicht, worum es geht. Aber ich darf es machen. Und das, wie gesagt, ist für unsere asiatischen Sprachfreunde interessant, weil hier auf einmal das Esperanto diese eine sogenannte isolierende Sprache auch ist oder auch sein kann. Wir sind sowohl agglutinierend, also zusammenklebend, und wir sind, was sind wir noch im Esperanto? Wir kleben zusammen.
Agglutinierend, kleben, ja.
Isolierend ist das, was die Asiaten machen. Ja, ja. Und dann gibt es aber noch ein drittes, aber ist egal. Flektieren sind wir nicht. Nee. Also wir beugen nicht. Im Esperanto bleiben die Worte alle gleich. So, das hatte also hier mal dieser Professor Schubert analysiert und festgestellt, das ist so. Und darüber mussten sich die Esperantisten im Klaren sein. Der Praktiker, dem das nicht interessiert ist, das ist egal. Mhm. Aber die Wissenschaft muss wissen, so ist es. So ist es möglich.
Ja. So. Bist du jetzt fertig?
Ja, ich würde jetzt...
Gut, ich mache, wir haben noch 2-3 Minuten. Und ich habe mir ja in dieser langen Vorrede, habe ich mir mal durchgelesen, ach, möchtest du noch mal Musik machen? Dann kann ich aufhören. Es sind ja bloß noch 2 Minuten. Bitte.
Soll ich Musik?
Ja, mach.
Also mit Kollegen noch einen Titel, den 5. und dann sind wir ja sowieso fast durch, ne?
Ja. Ja, liebe Hörer und Hörer, ich werde es doch noch tun. Ich wollte mal ganz kurz noch was zu Herrn Tonking sagen, zu dessen Jubiläum ja dieses Buch herausgegeben wurde. Herr Tonking ist in England geboren, 1962, hat dort natürlich Gymnasium besucht und auch studiert und hat dann an den berühmtesten Hochschulen und Universitäten in England und in Nordamerika, also in den USA, studiert und gelehrt. Und hat jede Menge Titel und Aufgaben gehabt und war Präsident und Mitglied von Redaktionen und hat wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, hat Vorträge in ganz Europa gehalten und hat aber parallel dazu schon als Gymnasiast, seitdem er Gymnasiast ist, Englisch gelernt. Er hat nämlich mal gesagt bei einem Interview, ich habe als Gymnasiast Kontakt gehabt mit Esperanto, habe es gelernt, habe dann eine Annonce aufgegeben im Heroldo, habe 50 Antworten gekriegt und habe dann wie ein Verrückter, hat er wirklich gesagt, mit diesen 50 korrespondiert und habe dabei so viel gelernt, so viel hätte ich nie in einem Kurs lernen können. Und diese Kenntnisse, die er als Student, als Hochschulprofessor, als in diverse Funktionen in Europa, immer in England, abwechselnd in England, in den USA. Und er hat bewiesen, dass er hochgradige Fähigkeiten hat, etwas zu leiten, zu organisieren und auch die Aufgaben entsprechend zu verteilen. Und diese Fähigkeiten sind dem Weltbund des Esperanto, der ganzen Esperanto-Bewegung, sehr, sehr zum Nutzen gewesen. Bis heute nutzt er ihn. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind damit sozusagen am Ende unserer Sendung über das Jubiläum von Herrn Tonking und das große Buch, das zu seinem Jubiläum herausgegeben wurde.
Und jetzt heißt es nur noch, Wiederholung dieser Sendung ist dann am 21.03.2010 ab 17 Uhr. Und unsere nächste Sendung ist dann geplant für den 1. April, das ist kein April-Scherz, ab 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
Kindermondo, wenn es nur was Bento, Salamondo, Iras Porta Boco, Perflugi, Leute, Facila Vento, Nun de Loco, Flugugi al Loco, Leal Blavo, Sangonzo y Fanta, Chila Roman, Tiras Familion, Alla Monte, Terne Militanta, Chis Promessa, Sanctan Harmonion. La Santa, signo del espero, collectijas, matrai batalantoi, sai rapide, crescas la apero, per laboroi della esperantoi, conquistarat muroi de milliard.